Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, wir fragen uns, wie wurde aus einem eher goofy-artigen, unbeliebten Typen aus New York ein Hip-Hop-Mogul namens Diddy, der seit Oktober für insgesamt 4 Jahre im Gefängnis sitzt? Das fragen nicht wir, sondern eigentlich erzählt es eine neue Netflix-Doku über Sean Combs, wie er mit bürgerlichen Namen heißt. Hier mal ein Ausschnitt, in dem es um den Aufstieg seines Labels geht und seinen damals sehr erfolgreichen Künstlern in den 90ern.
Man, 95, we had 2 of the hottest acts. Craig Mack gave us flavor in your ear. And Biggie.
You gotta come up in your waist, please don't shoot up the place.
Why?
Cause I see some ladies tonight that should be having
Bad Boy was rising up.
My little lab right here, you know, where I cut my deals and all that. Got my little headset, just living out a dream, you know?
Ja, das zuletzt war P. Diddy, der davon berichtet, dass er seinen Traum lebt, sein Label Bad Boy Entertainment. Sein Werdegang wird in dieser Doku seziert, um mit ihm abzurechnen. So zumindest heißt die Doku Sean Combs The Reckoning. Lange erwartet, jetzt ist er da, Sean Combs The Reckoning, also zu Deutsch die Abrechnung. So heißt die 4-teilige Netflix-Doku über Rapper und Unternehmer P. Diddy. Sean Combs heißt er mit bürgerlichen Namen. Kulturjournalistin Aida Baranejad hat die Dokumentation für uns gesehen. Liebe Aida, erstmal grundsätzlich, was ist das für eine Filmreihe und worin unterscheidet sie sich auch zu anderen Promi-Dokus?
Naja, diese Dokumentation von und über Promis oder Prominente sind ja aktuell sowieso der riesige Hype. Die Haftbefehl-Doku haben wahrscheinlich sehr viele Leute mitbekommen im deutschsprachigen Raum. Die Beckham-Serie, die Serie von und über und mit Charlie Sheen.
Alles
aber
gesehen.
Das hier ist jetzt anders, denn hier war Sean Combs eben nicht beteiligt. Das ist eher zu vergleichen mit einer, naja, True-Crime-Dokumentation, die das ganze Leben von ihm relativ systematisch auseinander nimmt und vor allem die vielen Vorwürfe gegen ihn und die Gerüchte über ihn.
Nochmal zur Einordnung. Aktuell sitzt Sean Combs im Gefängnis. Vor 2 Monaten wurde er wegen Beteiligung an Prostitution verurteilt. Kannst du das nochmal kurz auseinanderdividieren, für was er alles verurteilt wurde?
Also Anfang Oktober wurde das Urteil ausgesprochen im strafrechtlichen Prozess. Angeklagt war er wegen Nötigung zu sexuellen Handlungen, Menschenhandel, Bildung einer kriminellen Vereinigung und eben auch Beteiligung an Prostitution. In den schwerwiegenden Anklagepunkten, also Bildung einer kriminellen Vereinigung und Menschenhandel, wurde er freigesprochen und nur dieser letzte Punkt ist übrig geblieben, Beteiligung an Prostitution. Und deswegen haben Sean Combs, sein Team und seine Fans das Urteil auch ziemlich gefeiert. 4 Jahre sind 4 Jahre, aber eben nicht 20. Mhm. Und es stehen zwar noch eine Menge Zivilklagen an, aber es galt als mildes Urteil, als Zeichen für das, was vielleicht kommt, dass die richtig großen Vorwürfe trotz wirklich intensiver Aussagen von mutmaßlichen Opfern wie seinen Ex-Freundinnen fallen gelassen wurden von den Geschworenen. Aber nach dieser Doku-Reihe, glaube ich, wird es fürs Team Diddy nicht mehr so viel zu feiern geben.
Dann schauen wir uns mal die Doku genauer an. Ich habe die Hälfte, also die ersten 2 Stunden gesehen. Es geht ja los mit seinem Werdegang. Und mein Eindruck war, Diddy ist ein Mensch, der ehrgeizig, sehr neidisch, manipulativ und auch gewalttätig ist oder sein könnte. Wie war dein Eindruck? Denn es geht ja nicht nur um die Vorwürfe aus dem Verfahren, oder?
Ja, genau. Über die 4 Stunden dieser Reihe von der Regisseurin Alexandria Stapleton treten WegbegleiterInnen auf und ehemalige KollegInnen und alle haben ihre ganz eigene Geschichte mit Sean Combs und das ist eben nicht alles aufs Verfahren bezogen, sondern auch Betrug, Zusammenarbeit, die nicht geklappt hat und so weiter. Und die Vorwürfe, die gehen ja tief zurück in die Vergangenheit, in seine Kindheit, seine Anfänge in der Musikindustrie, sein Aufstieg zu einer der zentralsten Figuren der internationalen Popwelt. Und dabei soll er, glaubt man zumindest in Aussagen der ProtagonistInnen in der Doku, die Menschen um sich rum finanziell, emotional und professionell ausgebeutet haben. Und die Doku rollt sogar die Morde an den Rappern Tupac und Notorious B.I.G. auf. Da treten sogar Polizisten auf, die Verbindungen zwischen den Fällen und eben Combs ziehen.
Mhm, ja, diese beiden Morde, die habe ich auch als Teenager, muss ich zugeben, verfolgt, weil ich einfach ja auch die Hip-Hop-Kultur gefeiert habe. Da gab es ja unendlich viele Theorien zu, ja, Verschwörungstheorien. Und diese Morde, die bleiben spekulativ, gehe ich mal von aus. Also die werden nicht aufgeklärt, oder?
Nein, natürlich nicht. Auch wenn es an einer Stelle einen bislang, naja, ungesehenen Videoclip gibt, der einen Schuss zeigt, aber ja, aufgeklärt wird da nichts. Aber es passt eben alles ins Narrativ der Abrechnung mit Sean Combs. Nicht alle, aber viele der Vorwürfe und Gerüchte gegen ihn werden hier nochmal aufgerollt, nochmal auseinandergenommen. Und dabei wird alles so ein bisschen in Verbindung mit seinem Aufwachsen gebracht. Wir treffen Sean Combs als kleines Kind, der bei seiner alleinerziehenden Mutter aufwächst. Sein Vater soll kriminell gewesen sein. Nichts Genaues weiß man nicht. Seine Mutter habe ihn einerseits mit Liebe überschüttet und gleichzeitig aber eben auch geschlagen, damit er kein Schwächling sein würde. Als Kind habe er schon bei ihr zwielichtige Partys erlebt und wollte immer seinem abwesenden Vater nacheifern. Und das Resultat dieses Nacheiferns, du hast ja vorhin auch schon deinen Eindruck geschildert, ist eben dieser unbändige Ehrgeiz und Neid, der keine Rücksicht auf andere Menschen zulässt oder zulassen würde. Aber es sind eben alles Aussagen von Betroffenen oder Menschen aus seinem Umfeld, die noch irgendwie eine Rechnung offen haben. Und als Publikum, glaube ich, muss man sich schon bewusst machen, dass das alles ProtagonistInnen mit einer eigenen Agenda sind.
Und diese Agenda, was meinst du, was könnte das bedeuten?
Naja, Rache, Abrechnung, also einer der große Anführungszeichen Kronzeugen ist ein ehemaliger Mitarbeiter, der über die 4 Stunden der Doku immer wieder auftritt und der unter seiner Aussage nach wirklich unschönen Bedingungen gefeuert wurde und seines Anteils im Unternehmen Bad Boy Records betrogen wurde. Hm. Das sind halt die Rechnungen, die Leute mit ihm offen haben. MusikerInnen, die er aufgebaut und dann hat fallen lassen. Da ist eine Menge böses Blut auch.
Und meinst du, dass sich diese Crime-Serie jetzt doch nochmal auf das Gerichtsverfahren auswirken könnte?
Naja, das strafrechtliche Verfahren, das ist ja erst einmal abgeschlossen. Er ist in den schlimmsten Vorwürfen, wie gesagt, freigesprochen worden. Aber ich glaube, es bestand immer noch die Hoffnung für ihn jedenfalls und sein Team in 4, 5 Jahren, nachdem er aus dem Knast raus ist, aus dem Gefängnis entlassen wurde, an die Spitze des Pops zurückgehen zu können. Aber nach diesen 4 Stunden bin ich mir echt nicht sicher, ob das noch klappt. Denn die Vorwürfe von Ausbeutung und schlechtem Umgang mit seinen Weggefährtinnen, mit ehemaligen FreundInnen, die zerlegen diesen Nimbus des Supertalents, den er so aufgebaut hatte, der produzieren kann, der schreiben kann, der alles kann, die werden systematisch zerlegt. Da wird gezeigt, er ist kein guter Rapper, er ist kein guter Produzent, er hat einen guten Instinkt, aber er ist halt nicht dieses Supergenie. Und es gibt auch wirklich schockierende Szenen, zum Beispiel eins, wo ein mutmaßliches Opfer darüber spricht, dass sie wahrscheinlich nach Aussage anderer vergewaltigt wurde, aber sie hat keinerlei Erinnerung daran, weil sie unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand und auch nicht wissen will, ob es wirklich passiert ist. Und ob solche Aussagen noch eine Rückkehr ermöglichen, weiß ich jetzt nicht.
Diddy wurde vor 2 Monaten verurteilt. Warum erscheint die Doku genau jetzt oder erst jetzt?
Naja, diese Doku-Reihe, die hat schon eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Der Produzent ist nämlich mindestens genauso bekannt wie das Thema. Es ist Curtis Jackson. Der Name sagt vielleicht nicht allzu vielen Leuten was, aber er ist besser bekannt als Rapper 50 Cent. Und dazu muss man wissen, 50 Cent und Sean Combs haben seit über 20 Jahren eine ausgeprägte Feindschaft, die dazu geführt hat, dass sich über die Jahre immer wieder gegenseitig eins auswischen wollten. Curtis hatte die Doku Ende 23 angekündigt. Angeblich hatte er seit 10 Jahren daran gearbeitet. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil zwischenzeitlich war er auch privatinsolvent.
Oh.
Aber er hat auf jeden Fall mindestens Zeit darin investiert, denn die Doku steigt tief in die Materie ein, so tief, dass Diddy, also Sean Combs, versucht, sie verbieten zu lassen.
Ja, ist ja erstmal nachvollziehbar, denn er wird ja jetzt auch nicht im charmantesten Gewand präsentiert, aber könnte es ihm gelingen? Also Diddy, wie sieht es aus? Meinst du, diese Doku wird tatsächlich irgendwann verboten werden?
Weiß ich nicht. Also es geht vor allem um Filmmaterial. Denn wir sehen nicht nur altes Archivmaterial, sondern auch sehr aktuelles, und zwar Aufnahmen von nur 6 Tagen vor seiner Verhaftung. Und die hat Combs selbst anfertigen lassen, weil er, nach Berichten der New York Times, eigentlich selbst eine Doku über sich produzieren lassen wollte und über seinen, große Anführungszeichen, wieder Freiheitskampf. Und er war wohl auch selber in Gesprächen mit Netflix, die gescheitert sind. Und deswegen hatte er selbst ein Kamerateam angeheuert, das ihn begleitet hat. Und diese Aufnahmen sind an diese Doku dann gekommen.
No. Let me tell you something. Let me say this. I'm not a referee.
Wir haben hier mal einen Ausschnitt. Er richtet sich da in dem Telefonat an seinen Anwalt, sitzt da noch im Hyatt und er verlangt von seinem Anwalt eine Lösung, denn er ist der Meinung, sie arbeiten alle nicht gut zusammen und sie würden verlieren, wenn das so weitergeht.
Und in dieser Stelle, da redet er noch weiter und erklärt den Anwälten und seinem Team, ja, wir müssen Social Media übernehmen und wir müssen die Leute mit Social Media überzeugen. Ihr versteht nicht, Nachrichten sind nicht so wichtig wie Social Media. Und am Ende der Doku-Reihe wird auch gezeigt, wie sie das systematisch gemacht haben. Irgendjemand hat auf jeden Fall diese Aufnahmen an die Konkurrenz gegeben, an das Team um 50 Cent und die Regisseurin Stapleton gegeben. Und wir sehen eben diesen sehr nervösen Sean Combs, der irgendwo zwischen Panik und Selbstdarstellung schwankt. Seine Anwälte sagen jetzt, das sei gestohlenes Material. Netflix und die Produktionsfirma sagen, nein, wir haben das gekauft, alles rechtmäßig, es gehört uns und wir schützen die Anonymität der Leute, die dieses Material erstellt haben bzw. verkauft haben. Und ja, es wird spannend zu sehen, was da noch passiert. Ich glaube irgendwie nicht, dass es verboten wird. Ich glaube, die haben sich da schon gut abgesichert. Also Netflix und 50 Cent. Aber ganz abgesehen davon, von diesen wirklich teilweise auch schockierenden Inhalten der Serie, glaube ich, dass wir echt generell mal über dieses Phänomen der Celebrity-Dokumentation sprechen müssen. Warum fasziniert sie uns als Gesellschaft? Wie sind wir an den Punkt gekommen, dass ein Sean Combs sich am tiefsten Punkt seines Lebens, kurz vor seiner Verhaftung, filmen lässt, weil er in dem Moment ja schon denkt, wie inszeniere ich meinen Wiederaufstieg und dabei ganz offen drüber spricht, wie er das mit Social Media tut und teilweise geschafft hat.
Sehr viele interessante Gedanken, über die wir auf jeden Fall noch in einem anderen Gespräch sprechen müssen. Ich danke dir bis hierhin, Kulturjournalistin Aida Baranejad, über die neue Netflix-Doku Sean Combs The Reckoning.
Vielen Dank.
In der Filmwissenschaft wird aktuell intensiv diskutiert, wie sich Räume, Bewegungen und Orte der Verfolgung filmisch erzählen lassen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Holocaust. In Wien findet dazu die internationale Konferenz Cinematographie des Holocaust, Topografien der Verfolgung statt, die ja an eine Tradition aus den 1990er Jahren anknüpft, als Filme über die Shoah nicht nur gesammelt, sondern auch hinsichtlich der Wirkung Bildsprache und der Erinnerungspolitik untersucht wurden. In diesem Jahr stehen Flucht, Exil und auch Fragen von Raum und Bewegung im Mittelpunkt und welche neuen Perspektiven das eröffnet, das hat sich Christian Bernd für uns angeschaut.
Mein Vater ist hier vor 20 Jahren im Wald verschwunden. Ich möchte Sie bitten, im Heingries nach der Leiche meines Vaters graben zu lassen.
Eine junge Frau sucht im Oberpfälzer Wald nach Spuren ihrer Vergangenheit und stößt dabei schnell auf Widerstand. Die Einheimischen wollen verhindern, dass ein grausames Verbrechen aus der NS-Zeit wieder ans Licht kommt. Davon erzählt der Film Schweigend steht der Wald von 2022. Er läuft auf der Wiener Tagung Raum, Bewegung und Erinnerung, Topografien der Verfolgung in der Cinematographie des Holocaust. Für Tobias Ebrecht-Hartmann, Filmwissenschaftler an der Hebräischen Universität Jerusalem und Mitveranstalter der Tagung, ist der Film beispielhaft für den heutigen Umgang des Kinos mit dem Holocaust.
Wir haben im Prinzip dieses Mal in der Auseinandersetzung mit neueren Filmen beobachtet, dass diese Filme stärker Geschichten erzählen, die die Nachgeschichte des Holocaust in den Blick nehmen. Also die Art und Weise, wie mit den Spuren, mit den Überbleibseln, auch mit den Traumata, wie diese sozusagen bestimmte Suchbewegungen provozieren und aus der Gegenwart heraus die Vergangenheit erkunden.
Zu diesen Beispielen, sagt Ebrecht Hartmann, gehören aktuelle Produktionen wie die Neuverfilmung von Peter Weiß' Theaterstück Die Ermittlung über den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess. Aber auch Filme, die das Nachleben von Holocaust-Opfern erzählen, rücken stärker ins Zentrum. Einer davon ist die israelische Produktion Soda, die ebenfalls auf der Tagung zu sehen ist.
Und da geht es um die Frage, wie gehen die Überlebenden mit dieser Geschichte um? Und der Film spielt in der Nachkriegszeit in einem israelischen Kibbutz, was von Überlebenden gegründet wird. Und es entstehen auch Konflikte über die Wahrnehmung der Vergangenheit, über Fragen von Opferschaft und Kollaboration und Mittäterschaft.
Zwar ist das Thema der Nachgeborenen nicht neu im Kino, aber dass es in den letzten Jahren verstärkt auftritt, hat auch mit der immer längeren zeitlichen Distanz zum Holocaust zu tun, so Elbrecht Hartmann. Das sehe man auch daran, dass Motive der Holocaust-Erinnerungen jetzt auch in popkulturellen Zusammenhängen auftauchen, zum Beispiel in der Kultserie Stranger Things.
Nummer 11. Was bedeutet das? Was bedeutet das?
11.
Ja.
Stranger Things ruft von Anfang an in seiner Handlung Bilder auf, die aus dem Kontext des Holocaust bekannt sind, wie zum Beispiel die tätowierte Nummer auf dem Arm. Und dadurch verbinden sich dann natürlich plötzlich Geschichten und Kontexte, die eigentlich gar nicht miteinander zu tun haben. Dabei geht es nicht darum, dass das eine mit dem anderen gleichgesetzt wird, sondern eher, dass der Holocaust auch wie ein Resonanzraum funktioniert, in dem andere Geschichten von Trauma, von Gewalt, von Angst verhandelt werden, auch im populären Kino oder im Streaming.
Gerade solche indirekten Verweise auf die Geschichte können auch ein jüngeres Publikum erreichen, sagt Elbrecht Hartmann. Ein weiteres zentrales Thema der Tagung ist Bewegung. Filme also, in denen Nachgeborene den Spuren des Holocaust folgen, wie etwa Thrasher aus dem Jahre 2024. Darin erzählt Julia von Heinz von einer Journalistin, die 1991 mit ihrem Vater aus den USA nach Polen reist, um das Schicksal ihrer jüdischen Familie im Holocaust zu erkunden.
Wir beide sprachen nie über die Vergangenheit. Aber Mom konnte es nicht verbergen hinter ihrem Lächeln. Sie wachte auf, jede Nacht laut schreiend in ihrem Bett. Von dem Moment an, als ich geboren wurde, wusste ich, dass euch etwas unglaublich Schreckliches widerfahren war.
Das andere große Thema in Bezug auf Bewegung ist das Exil. Die Filmwissenschaftlerin Imme Klages hat an der Universität Mainz eine Datenplattform zum deutschen Filmexil 1933 bis 1945 mitentwickelt. Dafür wurde die Sammlung von Günther Peter Straschek digital ausgewertet. Der 2009 verstorbene Filmhistoriker hatte über 30 Jahre lang Informationen zum deutschsprachigen Exil zusammengetragen.
Nach den Unterlagen von Straschek sind das mit Filmkritikern, also Maske und Berufen, die jetzt sozusagen nicht im Fokus stehen. Also insgesamt, man kann sagen, so 3500 Personen sind in seinen Akten verzeichnet.
Bereits im März 1933, noch vor den NS-Gesetzen, hatte die UFA die Verträge sämtlicher jüdischer Mitarbeiter beim Film gekündigt. Im Ausland wirkten viele jüdische Filmschaffende weiter, ob in Frankreich oder Kolumbien. Bevorzugtes Ziel der Exilanten war Hollywood.
Es gibt eine Kolumne im Aufbau, das war ja das Exilorgan, die auch eine Filmsparte immer hatten. Und da gibt es das Hollywood Calling, Hans Kaffer Speaking. Und der hat natürlich dann auch sehr viel über das Filmexil berichtet und hat immer betont, dass das eben sehr großen Einfluss genommen hat auf die Industrie und auch auf den Erfolg.
Der 1933 aus Berlin emigrierte jüdische Autor Hans Kafka schrieb in der New Yorker Exilzeitschrift, dass alleine 1937 40% aller Oscars an Exilanten aus Europa gingen. Doch gleichzeitig scheiterte ein großes Heer geflohener Filmschaffender in Hollywood. Genau wie viele der heutigen Künstlerinnen und Künstler, die ihre Heimat verlassen mussten. Und genau deshalb wirkt das Thema Exil im aktuellen Kino so schmerzhaft gegenwärtig. Es hat eine traurige Aktualität gewonnen, wie schon lange nicht mehr.
Ja, sehr wahr. Wie die Forschung das Kino des Holocaust neu liest, Christian Berndt hatte die Infos. Kriege sind immer auch Zeiten, in denen Technologien vorangetrieben werden. Im Ersten Weltkrieg ging es um Telekommunikation oder Luftfahrt, im Zweiten um die Kernspaltung und im aktuellen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine kommen zunehmend Technologien zum Einsatz, die, so absurd es auch klingt, im Gaming-Bereich entwickelt wurden. Ja, Gaming und Krieg haben tatsächlich auch eine gemeinsame Geschichte und sogenannte Wargames nennen sie sich. Kolja Unger hat zu diesen Spielen recherchiert und war unter anderem bei einer Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, wo Offiziere das Kriegsspielen lernen.
Möchten Sie eine Aufklärung machen?
Oberstleutnant Thorsten Kodalle steht in Uniform über einen Spieltisch gebeugt und zeigt mit seinem Teleskopstab auf das Spielfeld.
3, 2, 1, okay, gut. Also Sie haben unter Zeitdruck entschieden. Wir decken das jetzt hier auf. Und wir stellen fest, wir haben hier
Missile-Regimenter. Das zumindest steht auf der Rückseite des kleinen Spielsteins aus rotem Holz. Etwa 30 davon stehen auf verschiedenen sechseckigen Feldern, aus denen sich das Spielfeld, eine Landkarte, zusammensetzt. Beim ersten Blick denkt man unwillkürlich an die Siedler von Catan. Das Szenario ist allerdings deutlich realistischer.
Was wäre, wenn Russland diese Suwalki Gap, die Grenze zwischen Litauen und Weißrussland, schließen würde, wenn jetzt hier in diesem Fall aus dieser Richtung russische Kräfte kämen, die hier auf deutsche Kräfte, unsere Litauen-Brigade, stoßen würde?
The Suwalki Gap ist eines von mehreren sogenannten Wargames, mit denen Thorsten Kodalle an der Führungsakademie der Bundeswehr Offiziere schult. Wargames sind eine Methode, um Militärtaktiken zu erproben, Strategien durchzuspielen, ohne dass jemand dabei in Gefahr gerät. Es gibt sie mit Karten, Spielsteinen, als Planspiel, analog, hybrid oder eben auch digital als Computerspiel. Anfang der 2000er Jahre hat das US-Militär America's Army entwickelt.
Ein Shooter, ein kooperativer Shooter, im Grunde sowas Ähnliches wie Counter-Strike oder Battlefield. Einfach um zu sehen, wie die Leute, die da drin spielen, wie gut die sind.
Ein Wargame als eine Art Assessment Center für potenzielle Rekruten also. Bis 2022 wurde America's Army angeboten, dann wurden Support und die Online-Version des Spiels eingestellt. Synergien zwischen Armeen und Spieleentwicklern nehmen aber zu. Manoher Shamsrisi hat das Game Lab der Humboldt-Universität gegründet und das Außenministerium in Gaming- und Sicherheitsfragen beraten. Er betont, die Waffenindustrie setze heute bewusst auf die
Kooperation mit bestehenden Gaming-Studios, also quasi mit der Zurverfügungstellung von Ressourcen, damit Spiele realistischer werden.
Beispielsweise hat das Studio 10 Square Games mit einer Waffenfirma einen möglichst realistischen Jagdsimulator entwickelt. In Hunting Clash sind die Spielerinnen und Spieler mit Waffen und anderen Produkten der Firma Beretta ausgestattet. Um möglichst realistische Trainings- und Schießsimulationen für Soldatinnen und Soldaten zu erzeugen, greifen Rüstungsunternehmen wie ThyssenKrupp Marine Systems und der US-Konzern Lockheed Martin auf Quellcodes des deutschen Spieleentwicklers Crytek zurück. Natürlich sollen die Simulationen möglichst realitätsnah aussehen und so orientiert sich die Realität auch an der Simulation. Echte Kampfdrohnen lassen sich mit PlayStation-Controllern steuern, weswegen die EU Anfang 2025 im 16. Sanktionspaket ihren Export als sogenannte Dual-Use-Güter nach Russland untersagt hat. Zunehmend öffneten sich, so Shamsrisi, moderne Armeen wie Finnland und Großbritannien daher auch dem E-Sport-Bereich.
Also quasi das kompetitive Spielen, bei dem man auch weiß, dass bestimmte Fähigkeiten trainiert werden, zum Beispiel eine Drohne zu steuern.
Fast schon automatisch erwerben Gamerinnen und Gamer Kompetenzen, die sich militärisch als nützlich erweisen könnten, erklärt Thorsten Kodalle von der Führungsakademie der Bundeswehr.
Sie schlüpfen in die Rolle rein und das bleibt ihnen dann im Gedächtnis haften oder brennt sich ein. Weil sie hier natürlich verschiedene Sinne aktivieren, Sachen im wahrsten Sinne des Wortes begreifen.
Durch das Spielen wird das Belohnungssystem im Gehirn stark aktiviert. Dies macht sich auch die ukrainische Armee mit dem Punktesystem Army of Drones zunutze. Soldaten bekommen virtuelle Punkte für real getötete Feinde. Auf der Plattform Brave One Market können sie diese gegen neue militärische Ausrüstung einlösen, die ihnen dann zugesandt wird. So soll nicht nur die Motivation der Soldatinnen und Soldaten gesteigert werden, sondern auch die Logistik verbessert werden, heißt es von den Plattformbetreibern. Die Gamifizierung des Kriegs ist also weit fortgeschritten.
Etwas, was wir bei der Bundeswehr gar nicht machen.
Die Frage ist nur, wie lange noch? Schließlich zeigen Beispiele wie Army of Drones oder die vielen Gaming-Studios, die derzeit neue Waffentechniken entwickeln, eines ganz bestimmt. Die Grenze zwischen Krieg und Spiel wird weiter verschwimmen.
Wargames, wie Spiele militärisch genutzt werden, mehr dazu heute Abend um 18.40 Uhr bei unseren Kolleginnen vom Deutschlandfunk oder anschließend in der Deutschlandfunk-App. Ja, manchmal stehen popkulturelle Werke für sich selbst, manchmal drängt sich auch ein Vergleich auf, zum Beispiel Dark, die deutsche Netflix-Serie, ist das neue Stranger Things oder so ähnlich. Das passiert auch in der Welt der Computerspiele, gerade ist Constance erschienen und das ist, könnte man sagen, so eine Art Silksong oder in Games-Slang ein Silksong Like. Ja, und bevor Sie jetzt denken, was ist das jetzt schon wieder für ein Insider-Begriff und ist es eine gute Sache oder auch nicht, lassen wir uns das erklären von Markus Richter, Gaming-Experte, weiß alles. Markus, für alle, einschließlich meiner Wenigkeit, die bei diesem Vergleich das Original nicht kennen, was ist Silksong?
Also Hollow Knight Silksong ist ein Spiel, ein extrem schweres Jump'n'Slay, also ein Spiel, wo man sowohl geschickt Hindernisse überspringen muss, als auch gegen schwere Gegner kämpfen muss. Und es hat eine fantastische Story in einer düsteren Märchenwelt, zeichnet sich dadurch aus, dass es komplett von Hand gemalt ist und sich im Spiel auch eine sehr emotionale Geschichte versteckt. Das ist dieses Jahr erschienen, das heißt eben Hollow Knight Silksong. Es ist der zweite Teil eines nach vielen Jahren sehr erfolgreichen gewesen. Ersten Teil, nämlich Hollow Knight. Und der zweite ist jetzt auch mega durch die Decke gegangen.
Okay, also Silksong kommt aus Australien, Konstanz aus Berlin, stammt von den Entwicklern Blue Backpack. Ist es denn aber wirklich deutsches Silksong?
Naja, es ist ein extrem schweres Jump'n'Slay, also ein Spiel, wo man sowohl geschickt Hindernisse überspringen muss, als auch gegen schwere Gegner kämpfen muss. Es hat eine fantastische Story in einer düsteren Parallelwelt und zeichnet sich dadurch aus, dass es komplett von Hand gemalt ist und sich im Spiel auch eine sehr emotionale Geschichte versteckt. Es ist also schon sehr ähnlich. Man muss der Fairness halber aber auch sagen, das Spiel ist eben inspiriert von Hollow Knight, also dem Vorgänger von 2017, das Silksong jetzt fast schon so ein bisschen überraschend dieses Jahr, also der Nachfolger erschienen ist und auch nochmal so dicht, nämlich auch im Herbst, das ist wirklich Pech für die Entwickler von Blue Backpack. Aber es ist nun mal so und sie müssen sich diesen Vergleich jetzt gefallen lassen.
Ja, also erstmal schade, aber grundsätzlich ja erstmal nichts Schlechtes, oder? Denn aus sehr erfolgreichen Ideen entstehen ja durch Nachahmung manchmal auch neue Genres. Mhm. Kann man ja auch als so eine Art Hommage oder Inspiration verstehen. Ist denn Konstanz eigenständig?
Es kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Brille man guckt. Wenn man die Spielmechanik nimmt, hat man wirklich ein totales Déjà-vu. Ja? Das gleicht sich wirklich sehr stark. Es gibt so ganz kleine Unterschiede, aber man fühlt sich fast wie im selben Spiel. Die Figur ist, wenn man auf einer abstrakten Ebene guckt, auch dieselbe, eine Kämpferin, die eine Waffe schwingt und eine diffuse Gefahr bekämpfen muss, wo man am Anfang noch nicht genau weiß, worum geht's eigentlich. Aber die Geschichte ist dann ganz anders. Ja, Constance ist eben die Heldin, nicht wie im Vorbild Silksong eine humanoide Hornisse, die mit einem Stachel kämpft, sondern eine Malerin, die ihren Pinsel schwingt und damit bekämpft sie dann seltsame Wesen in einer Traumwelt und es wird auch schnell klar, dass es hier um eine Reise in die eigene Psyche geht. Es gibt nämlich, und das hören wir hier gerade, nach jedem Kapitelabschluss, meist ein Kampf gegen so besonders gefährlichen, schlimmen Gegner, eine Szene, die zeigt quasi das echte Leben von Constance und die vielen Verletzungen, die die Künstlerin erleiden muss noch oder erlitten hat. Fiese Chefs und Kolleginnen, die total überfordern oder ein Partner, der einen alleine lässt, sind da nur zwei. Und es liegt bei solchen Geschichten natürlich nah und ist jetzt kein mega großer Spoiler. Der Kampf ist letztlich gegen sich selbst und diese Geschichte, die hier erzählt wird, ist ganz anders, viel direkter.
Ich finde, das klingt nach einer sehr, sehr schönen und interessanten Geschichte. Aber deine Einschätzung, also reicht es aus, um zu sagen, man hat sich hier vom großen Vorbild gelöst?
Also es passieren noch ein paar Dinge, die, wo man sagen kann, das ist schon anders. Das eine ist der Schwierigkeitsgrad. Da gab es bei Silksong nämlich sehr erhitzte Diskussionen um Zugänglichkeit, weil das sehr schwer ist und die Entwickler auch gesagt haben, Feedback ist uns egal, wir lassen das so. Bei Constance lässt sich das einstellen. Zumindest bei den Kämpfen und bei den Hindernissen kann man einstellen, dass man keinen Schaden, also die Figur verliert keine Lebenspunkte mehr. Mhm. Und das ist schon ein echter Fortschritt in dem Genre, kann man sagen. Das hat mir zum Beispiel ermöglicht, sehr viel weiterzukommen als ohne diese Maßnahme. An Silksong bin ich total abgeprallt. Ich scheitere nämlich bei solchen Spielen schnell, aber es ist trotzdem noch sehr schwer. Der Geschicklichkeitsteil erfordert Fingerakrobatik, das ist nichts für Anfänger, was eigentlich schade ist. Und was auch noch anders ist, ist der Grafikstil. Ja, Silksong ist eher so düster, schraffiert, verdorben. Constance eher so ein glatter, bunter Comic, fast schon Kinderlook. Die Figuren und die Welt, die sind inhaltlich, man versteht das sozusagen rational, intellektuell gruselig, aber durch den Zeichenstil wirken sie manchmal fast schon harmlos.
Kann man denn trotzdem sagen, es ist ein gelungenes Werk, steht doch auf eigenen Füßen und begeistert?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist ein Spiel mit einem ganz tollen Ansatz, ne? Gerade durch die Zugänglichkeit wegen der Schwierigkeitsstufe, aber leider hält das irgendwie nicht durch. Ich mochte anfänglich eben vor allem daran, dass es sich dieser Idee annimmt, die man halt kennt, aber eben das Ganze zugänglicher gestaltet. Und es bleibt aber so im Verlauf ein bisschen fade. Die Steuerung ist mir persönlich auch ein bisschen schräg, was das Timing angeht, was natürlich gerade bei einem Spiel, wo es um Fingerakrobatik und gezielte Steuerung geht, nicht so ideal ist, um es mal diplomatisch zu formulieren. Und mir ist ein kleines Detail immer wieder aufgefallen und hat mich bis zum Schluss irgendwie nicht losgelassen. Ich verstehe die Analogie, dass die Künstlerin mit ihrem Pinsel ihre schwarzen Gedanken quasi irgendwie wieder farbig machen will. Aber die Tatsache, dass der Pinsel eine Waffe ist, also ein Werkzeug der Gewalt, das zerstört, das hat sich mir bis zum Ende irgendwie nicht erschlossen. Und das ist so ist das ganze Spiel für mich. Irgendwie begreife ich es, aber es löst keine Begeisterung und so ein bisschen Irritation aus. Ich könnte mir vorstellen, Fans dieser Art von Spielen, die kommen hier tatsächlich auf ihre Kosten, aber ich denke auch, zu mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen.
Also ein leicht skeptischer Markus Richter, vielen Dank für die Einordnung. Aber falls Sie den Pinsel schwingen wollen, weil Sie fingerakrobatisch versiert sind, dann empfehlen wir Constance. Ist für Windows PC erschienen, kostet knapp 20 €.